Willkommen bei einer neuen Folge der Equidemia Insights, dem Podcast für Pferdetraining mit Evidenz. Ich bin Selina Skogan, ich bin die Gründerin von Equidemia und natürlich euer Host. Heute geht es im Podcast wie gewohnt um die Brücke zwischen Evidenz und Empathie draußen auf der Reitbahn. Und heute habe ich euch was mitgebracht, was ich ja nicht so oft mache. Ich bin auch ein kleines bisschen aufgeregt, wie ihr vielleicht hört. Es geht um eine kleine Buchbesprechung. Eins der Bücher, das mich in diesem Jahr sicherlich am meisten bewegt hat, ist das Buch 7½ Lessons About the Brain von Liza Feldman Barrett. Eins der besten Bücher, das ich seit langem gelesen habe. Nicht ganz bequem, nicht ganz glatt, aber neurowissenschaftlich auf einem ziemlich aktuellen Stand und erstaunlich gut verständlich. Weil das ein ziemlich schwieriges Thema ist, habe ich mir Verstärkung zum Erklären heute ins Boot geholt. Gitti ist auch hier. Hallo Gitti, schön, dass du da bist.
Hallo Selina, ich freue mich total. Ich habe ja gestern mit dir schon ganz, ganz kurz am Abend über dieses Buch geredet und du hast mich so neugierig gemacht, ja, auf diese 7 Thesen oder wie sagt man das, 7 Anschauungen, die es in dem Buch gibt. Freue mich, dass wir uns heute drüber unterhalten.
Ach, ich bin dir total dankbar. Ich habe nämlich wirklich, also mir liegt der Podcast sehr am Herzen und ich habe gestern, ich habe mich sehr bemüht, diesen Podcast einzusprechen und habe nach 4 Stunden verzweifelt aufgegeben. Deswegen bist du heute hier und ich hoffe, dass wir das gemeinsam ganz gut aufgearbeitet kriegen.
100%. Ich bin ganz, ganz, ganz optimistisch und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie du startest, um über dieses Buch zu erzählen.
Genau. Ich möchte eigentlich damit starten, dass ich euch mal das Cover zeige. Kann man, glaube ich, hier ein kleines bisschen schlecht sehen. Werden wir aber in den Shownotes verlinken. Die Michelle macht da ja immer kleine Zaubereien drunter. Und was ich schon reizend fand, war, dass es einmal sehr kurz und knackig ist. Das Buch hat 130 Seiten. Es ist also kein Neurowissenschaftslehrbuch, sondern eher eine populärwissenschaftliche Mini-Essay-Sammlung. Also wirklich, das sind kurze Seiten. Ich habe das jetzt immer tatsächlich hier so die 20 Seiten oder so, die jede Lektion hat.
Okay.
Gelesen, wenn ich meine Tochter abends ins Bett gebracht hat. Sie ist ja immer nicht müde. Genau, und während sie nicht einschläft und neben mir schnarcht, lese ich dann immer ein Kapitel davon. Das mache ich bei wissenschaftlichen Büchern, auch wenn das jetzt hier populärwissenschaftlich ist, sowieso immer sehr gerne, weil mir das schwerfällt, wenn das so viel, ja, wenn jede Seite so viel Gewicht hat, da 100 Seiten am Stück von zu lesen. Das kann ich, also ne, so mein Gefühl kann ich nicht verarbeiten, sondern ich brauche dann so kleine Häppchen.
Absolut, absolut. Aber du hast gesagt, weil das Buch ist jetzt ja wirklich nicht sonderlich. Zeigst du es nochmal in die Kamera? Es ist, glaube ich, ja, es ist wirklich jetzt nicht so sonderlich dick. Das heißt, ist es leicht verständlich zu lesen?
Mega leicht verständlich.
Wirklich?
Ja, it's a page turner, würde man auf Englisch sagen.
Sehr gut.
Kannst du weglesen am Strand. Also es ist mega leicht verständlich und es gibt noch eine großartige Internetseite dazu von der Autorin, wo sie quasi alle Quellen nochmal verlinkt hat und wo sie zu jedem Essay nochmal weiterführende Literatur zusammengestellt hat, aber auch ein paar Übungen dazu. Auch das fand ich sehr charmant. Vielleicht kann ich ein paar Worte zu der, erstmal wollte ich dir noch sagen, deswegen wollte ich mit der Titelseite anfangen. Da steht nämlich drauf, be warned, you may find your world turned upside down. Also es kann sein, dass die Welt, so wie du sie kennst, hinterher nicht mehr steht. Und für mich hat das auf jeden Fall gestimmt. Also ganz viele Sachen, die wir so glauben über das Gehirn und auch glauben über unser eigenes Ego, da wackelt sie mal ordentlich dran.
Okay.
Und das
wann ist das Buch, Selina? Von wann ist das Buch?
Lass mich kurz nachgucken. Ich meine von 21, ja, 21.
Okay. Also eigentlich aktuelle Forschung.
Ziemlich aktuelle Forschung. Das ist ja ein Feld, auf dem aktuell ganz, ganz krass viel passiert. Ich bin ja im Moment in der Neurofortbildung. Ich habe da noch ein bisschen was an anderer Literatur gelesen. Können wir bei Gelegenheit auch mal drüber sprechen, denn da passiert so unglaublich viel auf diesem Feld derzeit, dass it's a little bit of breathtaking. Also in dem Moment, in dem es aus der Presse kommt, ist es schon fast wieder überholt. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Basis. Und das ist jetzt so eins der Bücher, wo ich sagen würde, das fände ich jetzt eigentlich ganz cool, wenn man es in der Schule lernen würde. Denn das ist wichtig für uns, um durchs tägliche Leben zu kommen und uns vielleicht auch selber nicht so wichtig zu nehmen.
Also du hast jetzt wirklich schon den Spannungsbogen sehr stark
aufgebaut, ne?
Jawohl, voll. Wirklich, also jetzt, ich bin jetzt echt schon so gespannt, was du da erzählen wirst, was jetzt so die Welt so ein bisschen...
Pass auf, bevor wir jetzt in die Kapitel reingehen, würde ich dir ganz gerne noch kurz erzählen, wer die Autorin ist. Denn ich finde, wir predigen hier immer Evidenz und so und Evidenz kontrollieren. Ich finde es schon ganz wichtig, dass wir das so ein bisschen in den Kontext setzen. Gibt ja jetzt viele, die irgendwie auch Bücher übers Gehirn schreiben. Wenn ich jetzt ein Buch übers Gehirn schreibe, wäre das vielleicht nicht so belastbar. Wenn Liza Feldman-Barrett über das Gehirn schreibt, ist das ziemlich belastbar. Die ist nämlich Professorin für Psychologie und Neurowissenschaften an der Northeastern University in Boston in den USA und forscht da auch. Ist Leiterin des Interdisciplinary Affective Science Laboratory. Ja, ich habe geübt, das auszusprechen. Und hat noch eine Affiliate-Stelle an der Harvard Medical School. Die kennen wir ja. Harvard haben wir jetzt auch alle irgendwie schon mal gehört und ist da auch in die Forschung und die Lehre der affektiven Neurowissenschaften involviert. Ich würde behaupten, dass die macht das, hat das schon öfters mal gemacht.
Ja, das Curriculum, das lässt sich sehen.
Lässt sich sehen. Die ist auch nicht das erste Buch, was sie geschrieben hat. Sie hat einige Bücher geschrieben. Da werde ich mich jetzt mal im Nachgang so Stück für Stück durcharbeiten und hat einige Thesen, die eben ja relativ viele alte Mythen auf den Prüfstand stellen. Und sie ist auch nicht die Einzige, die an dem Stuhl wackelt, sondern das sind mehrere, die einfach sagen, mit den alten Theorien können wir an der Stelle nicht mehr weiterarbeiten. Alles, was wir an Evidenz gesammelt haben in den letzten 50 Jahren, zeigt es falsch, bleibt falsch. Müssen wir uns von verabschieden.
Ja. Okay.
Ja. Und ihr Thema ist sicherlich also Hirnforschung und Emotionsforschung, aber es geht nicht um Emotionen im klassischen Sinne, das heißt also, was passiert, wenn ich wütend bin, sondern es geht vor allem um Interozeption und das ist ein Begriff für, wie das Gehirn Körperzustände zum Beispiel vorhersagt und auch reguliert.
Okay, zum Beispiel, das verstehe ich jetzt noch nicht.
Na, da geht es zum Beispiel um das Thema Allostase und Energiemanagement des Gehirns. Und das ist ein Thema, was du aus der Movement Science in der Masterclass zum Beispiel kennst. Da haben wir schon drüber gesprochen im Rahmen der Ganganalyse, der funktionalen Ganganalyse. Das ist eine der Hauptaufgaben unseres Gehirns. Das Management of, jetzt switche ich ständig die Sprache, weil wir so viel Englisch sprechen.
Natürlich, klar. Und vor allem das Buch wird auf Englisch sein, oder?
Ja,
das Buch
auf Englisch. Ja. Ne, weil es um das Management des Energiebudgets geht.
Okay.
Und wir brauchen ja für alles, was wir machen, irgendwie Energie. Und ein Großteil der Energie ist ja das, was wir von außen aufnehmen, unsere Ernährung. Und die wird dann in ATP umgewandelt. Das kennen wir aus dem Ernährungsblock, ne? Wird in ATP umgewandelt und dann eben in Bewegung. Aber außer, dass es um Bewegung geht, die daraus gemacht wird, müssen ja auch alle internen Prozesse quasi in Gang gehalten werden. Wäre jetzt ganz gut, wenn dein Herz nicht aufhört zu schlagen.
Oder man nicht aufhört zu atmen.
Die Verdauung nicht aussetzt. Das sind so diese klassischen Systeme, die halt alle mit versorgt werden wollen. Und ein Teil der Aufgabe unseres Gehirns ist eben dieses konstante Supervising and Management unseres Energiebudgets, was dann über Nahrung, aber auch über Aktivität und Inaktivität, über Schlaf zum Beispiel, gesteuert wird. Und wo dann Ressourcen in brenzligen Situationen für Fight Flight zusammengezogen werden. Aber auch wenn wir längere Strecken hinter uns bringen müssen und so weiter und so weiter. Und da gehen wir gleich noch einen Ticken tiefer rein. Das ist einer ihrer wichtigen Punkte, dass das Gehirn eigentlich gar nicht dafür da ist, um die Realität im Jetzt auszulesen, sondern eine konstante Vorhersagemaschine.
eine konstante Vorhersagemaschine. Das heißt, das Gehirn beschäftigt sich dann weniger mit dem Jetzt als mit der Zukunft.
Mit dem Überleben.
Aha.
Wäre halt ganz gut, wenn du auch in 2 Stunden noch eine ausreichende Menge an Energie zur Verfügung hast, damit dein Herz weiter schlägt und die Lungen atmen.
Ja, das macht absolut Sinn.
Nicht wahr? Wenn man das
Ja.
unter der Perspektive mal betrachtet, dann jo, ist das schon durchaus
Das
clever.
heißt, das Hirn ist einen Schritt voraus.
Das Hirn ist uns immer einen Schritt voraus, genau. Und die Auslese dieser Daten, also wo kommen diese Daten her, das ist dann im Endeffekt eine Erfahrung. Ein Review der Erfahrung, die wir
Wie
gemacht
das
haben in unserem
Hirn
Leben.
schon gesammelt hat, sozusagen.
Genau. Ganz genau. Wilde
Aha.
Nummer, ne?
Ja, schon.
Wilde
Schon.
Nummer, finde ich
Nein,
auch.
auch so spannend, weil man denkt ja beim Hirn eigentlich immer auch so am Bewusstsein. Und
Richtig.
es ist eigentlich so erstaunlich, was da alles logischerweise auch sich abspielt, das uns halt gar nicht bewusst ist. Ja, und das Gehirn macht es trotzdem.
Genau. Und da geht es also um die Konzepte von Allostase und Homöostase. Homöostase ist ja das Gleichgewicht, in dem wir bleiben wollen, während Allostase eben genau diese Anpassungsregulations- und Anpassungsfähigkeit ist. Energie sammeln, wenn wir können, Energie abgeben, wenn wir müssen. Eines der Beispiele, die sie auch für dieses Management anbringt, jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht hier in meiner Podcast-Outline schon ein kleines bisschen zu weit vorgreife, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück, ist, dass wenn wir Durst haben und wir Wasser trinken, dass wir uns nach einer gewissen Menge Wasser gesättigt fühlen oder ja, keinen Durst mehr haben. Im Blut ankommen tut das aber erst 20 Minuten später.
Ah, verstehe.
Das ist also die Vorhersagefähigkeit des Gehirns, das sagt, das sollte jetzt reichen.
Macht Sinn, ja.
Ja.
Weil wir können nicht 20 Minuten lang trinken, wenn es dann erst nach 20 Minuten ankommt,
Genau.
ja.
Aber finde ich trotzdem ziemlich spannend, aus dem Blickwinkel
Natürlich.
mal drüber nachzugehen. Hast du Lust, mit mir ins Buch zu gucken?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Das heißt also, du hast schon, es wird spannend und sie will hier so ein paar ganz hartnäckige Mythen aufbrechen. Und im Endeffekt geht es darum, in diesen 7,5 Lektionen oder Essays Mythen aufzubrechen. Zentrale These, haben wir schon so ein bisschen zusammengefasst, ist, dass das Gehirn nicht primär fürs Denken da ist, sondern eben für das Überleben durch Vorhersage und Energiemanagement. Das Gehirn hat also gar nicht die Aufgabe, die Wahrheit abzubilden, sondern es konstruiert eine brauchbare Simulation der Welt, der Umwelt. Das hat mich ja auch abgeholt. Übrigens, sie sagen ja auf Englisch auch Umwelt, ne?
Ja,
Hat mich auch,
ja,
hat mich kurz gesperrt.
ja, ja.
Es ist also eine brauchbare Simulation der Welt, der Umwelt, mit der wir konfrontiert sind, damit der Körper handlungsfähig bleibt, mit einem Schwerpunkt auf den negativen Vorhersagen.
Warte mal, das heißt, mit einem Schwerpunkt auf den negativen Vorhersagen, das heißt, das Hirn lernt mehr aus den negativen Erfahrungen?
Nee, das heißt, dass die quasi so mit Edding unterstrichen werden, weil das sind die, die für dich gefährlich werden könnten. Das erklärt auch, ich weiß das aus dem Marketing, du wahrscheinlich auch, aber da diskutieren wir ja immer, dass durch die Medien genau die Punkte öfter gehen, die
Ja,
nicht,
ja.
also ja, keiner erzählt darüber, wenn im Regenwald 3 Bäume gepflanzt werden.
Ja,
Alle erzählen
ja.
über das Abholzen.
Richtig, ja.
Denn Bad News sells.
Ja.
Und warum das so ist, das ist eben dieses Phänomen der Vorhersage und des Energiemanagements, weil wir versuchen, uns selbst in Sicherheit zu bringen. Wenn wir das verstehen, verstehen wir aber auch, meiner Meinung nach, und das ist einer der Gründe, warum ich gerade jetzt zum Jahresanfang so gerne darüber reden wollte und mir das so wichtig war, dass wir den Podcast reinkriegen. Das bedeutet aber auch, und darauf kommen wir auch später nochmal zurück, wenn wir das aus dem, wenn, wenn es heißt Überleben aus Vorhersage, aber auch ein Zusammenziehen aller Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist, dass je mehr positive Erfahrungen wir quasi konstruieren, können wir das trainieren wie ein Muskel.
Ah.
Und das finde ich ganz spannend.
Das heißt, wir können uns die Welt positiver machen.
Wir können uns, ja, jetzt die Welt, also vielleicht Putin in Russland, können wir, egal wie positiv wir denken, das wird sich nicht ändern. Aber unser Erleben wird sich sicherlich ändern. Und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ich habe Future gelesen, Zukunft von Florence Gaub, die Zukunftsforscherin ist.
Hier bin ich gelesen, nein.
Auch total spannend. Die spricht aus einer anderen Perspektive über das gleiche Phänomen. Was machen wir mit der Zukunft? Gestalten wir sie produktiv? Gestalten wir sie überhaupt aktiv irgendwie mit? Und die sagt eben auch, wir gestalten unsere Zukunft viel zu wenig mit. Wir trainieren diesen Muskel in unserem Gehirn viel zu wenig, sondern ergeben uns quasi in die schlechten Nachrichten rein und kreieren somit auch eine negative Zukunft. Wir haben ja nur Einfluss auf bestimmte Bereiche. Aber wenn, nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel, weil wir Pferdemenschen sind.
Ja,
Ja,
klar.
der Idiot, der im Kreml sitzt oder der Idiot, der in den USA sitzt, dafür sorgt, dass wir schlechte Laune haben, wenn wir zu unserem Pony laufen. Ist das wirklich schade?
Ja.
Das könnten wir verhindern.
Ja, absolut.
Ja, das
Absolut.
könnten wir verhindern, einfach nur mit einem, ja, Shift im Mindset, Shift im Fokus und indem wir jeden Tag unser Gehirn ein kleines bisschen trainieren.
Das, wenn du jetzt sagst, Shift im Fokus, bedeutet das, dass ich dann bewusst meine Gedanken auf Positives lenke?
Jetzt zum Beispiel, also die einfachste Übung wäre ja so ein Dankbarkeitstagebuch.
Ich wollte genau das gerade sagen, das
Das
Dankbarkeitstagebuch, ja.
Dankbarkeitstagebuch. Oder mir, entweder nachdem ich beim Pferd war oder bevor ich zum Pferd gehe, drei schöne Dinge, die wir miteinander erlebt haben.
Ja. Ja.
Ja, oder ich mache
Ja,
mit meiner
ja.
Tochter abends immer die Übung und sage, was war unsere schöne Sache heute Abend? Was haben wir heute Schönes zusammen erlebt?
Genau.
Ja, und das muss ja gar nicht immer die große Nummer sein, von wir gehen irgendwie, heute waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, aber das muss ja gar nicht immer die große Nummer sein. Manchmal ist das halt auch, wir haben Kakao zusammen getrunken
Ja.
oder wir haben ein Buch zusammen gelesen oder.
Ja, ich glaube im Gegenteil, dass es oft sogar die kleinen Dinge sind, weil das ist ja manchmal auch das Gefühl, wo ich das Gefühl habe, viele scheitern an dem Dankbarkeitstagebuch oder führen es dann nicht fort, weil sie sich diese großen Erlebnisse, diese großen
Genau.
Dankbarkeiten erhoffen, die sie dann nicht finden und dann noch frustrierter sind.
Genau, und dann fokussieren wir uns wieder auf das Negative und kommen aus der Schleife nicht raus.
Also man kann auch dankbar sein, dass eben der Kakao besonders gut geschmeckt hat oder, ja, weiß ich nicht,
Genau.
dass man heute die zwei gleichen Socken gleichzeitig gefunden hat. Ja, also.
Genau, und jetzt beschweren wir uns immer in der Reiterei und in den
Ja.
Pferdegeschichten darüber, dass so viel Forschung quasi nicht durchkommt, ne? Also, dass wir diesen Triple-Down-Effekt nicht haben von der Forschung nach unten an die Basis. Wenn ich dir jetzt erzähle, dass der Allostase-Begriff in den 1980ern etabliert wurde, dann siehst du, dass es in den anderen Bereichen auch nicht anders ist. Auch das in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast heute. Habe ich dann noch mal ein bisschen Recherche betrieben und habe ein Paper gefunden von Sterling und Eyer. Gibt ziemlich viele Paper über Allostase und Homöostase. Von 1988, Einführung des Allostase-Konzepts. Ein ziemlich bekanntes Paper aus Anfang der 2000er. Da geht es um das Thema Stress und Energiehaushalt, Allostase, Stress und Energiehaushalt und wie durch die Allostase oder die Fähigkeit der Allostase des Körpers, des Gehirns, unter Stress der Energiehaushalt sich anpasst. Ja, dass wir zum Beispiel einen geringeren Grundumsatz haben, ist der Grund, warum wir unter Stress dick werden. Unter chronischem Stress zum Beispiel, stimmt ja auch für Pferde, dass der Grundumsatz runterreguliert wird, weil der Körper sich auf Fight, Flight vorbereitet. Und das ist natürlich schon spannend, wenn wir da also einmal gucken, einerseits, wir haben biologische Systeme, die regulieren, die vorausschauen, die nicht nur reaktiv sind, sondern antizipieren. Dann unterstreicht das ja so ein bisschen diese Idee von, wir haben eben mit dem Gehirn ein ein Organ, das die Zukunft konstruiert oder eine Vorhersagefähigkeit hat. So, ja, also quasi immer unsere Realität der Zukunft konstruiert und darauf sich ausrichtet.
Ja, macht, finde ich auch total Sinn, ja. Also es macht natürlich in dieser Überlebenshypothese total Sinn, dass es das
Total, ne?
muss, ja. Aber ich finde auch, wenn man so auf die eigenen Erfahrungen reflektiert, finde ich auch, dass das total Sinn macht, dass man in Krisenzeiten oder wenn man der Worry Cup, wie wir so oft sagen, wenn der sehr voll ist, wenn wir gerade auch vielleicht jüngst die Erfahrung gemacht haben, boah, es läuft gerade sehr viel schief, dass es dann schwieriger ist, sich die Zukunft wieder sehr positiv vorzustellen, weil vielleicht, keine Ahnung, irgendwas abgespeichert ist, das dann antizipiert, naja, es könnte so weitergehen, ja. Also ich finde, dann ist es noch einmal schwieriger, sich das selber wieder, kennst du in Deutschland Münchhausen schon, oder?
Ja, natürlich.
Okay, gut. Ja, ich
Ich
denke
bin
mir
Mutter,
gerade.
ich kenne vor allem Münchhausen bei Proxy.
Ja, na gut.
Ja.
Ja, das, kennt man auch. Aber der hat sich doch selber aus dem Sumpf gezogen, oder? Da gibt es ja diese Metapher.
Genau.
Genau.
An den
Und
eigenen
das,
Haaren, ja.
Richtig, genau. Und ich finde, dieses Beispiel ist aber auch manchmal so gut, gerade wenn man in einer schwierigen Zeit ist, dass man das schafft, dass man sich selber die Kraft wieder gibt, die Gedanken zu ändern und zu fokussieren. Ja, ich meine, das ist,
Absolut.
ja.
Absolut. Also ich bin jetzt nicht so Hardcore-Mindset. Weißt du ja auch, ich habe mich ja sehr. Es gibt, weißt du, wenn es ins Extreme geht, dann wird es ja immer ein kleines bisschen wild. Und dann kennen wir ja immer diese Geschichten von Energy goes where energy flows.
Ja.
Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt aber an den Punkt gehen von mein Pferd ist chronisch krank, weil ich mir das ausgesucht habe, um das nicht erfolgreich reiten zu können, fände ich es jetzt ein bisschen zu weit gegriffen.
Ja, ja,
Ja,
ja.
also da würde ich nicht mehr mitgehen. Wenn ich aber
Ja.
sagen, wenn wir aber jetzt in der Situation bleiben und sagen, ich habe ein Pferd, das ist vielleicht chronisch krank oder nicht so leistungsfähig, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich fokussiere mich trotzdem darauf, schöne Momente zwischen uns zu kreieren. Da wäre ich dabei.
Ja, voll.
Ja, also dass ich nicht jeden Tag daneben stehe und sage, das Leben, also alles ist fürchterlich und schlimm. Und
Ja.
ja, das ist schade, schlimm, traurig, wenn wir mit der Situation konfrontiert sind. Aber wir können ja trotzdem wertvolle Zeit miteinander haben und schöne Momente.
Absolut.
Und da,
Absolut.
also das würde das für mich bedeuten. Ich lege den Fokus dann darauf im Rahmen der radikalen Akzeptanz. Ich kann die Situation nicht ändern. Sie ist so, wie sie ist. Egal, wie sehr ich hier vortanze, das wird so bleiben.
Ja.
Ja. Und
Ja.
trotzdem können wir wunderschöne Momente haben, wenn wir zusammen in der Heuraufe sitzen, wenn wir Bodenarbeit machen, wenn wir spazieren gehen, wenn die Sonne auf dein Fell scheint.
Ja.
Beim Vilja rieche ich immer so gerne unter der Mähne. Der riecht
Ja.
unter der Mähne. Und ich habe früher immer gesagt, Vilja riechen macht glücklich.
Na schau.
So. Also das würde das für mich, ne, bedeuten.
Ja.
Ich lege meinen Fokus dahin und
Ja.
versuche jetzt nicht die 2 Jahre, bevor er stirbt, schon mal präventiv zu trauern.
Ja,
Ja?
absolut, kann ich total
Und nicht nur
nachfühlen.
auf jedes Haar zu gucken, was irgendwie krumm liegt oder so.
Ja, das
Das war die
nicht nur
halbe
das
Lektion.
sehen, was nicht funktioniert, sondern auch das, was
Genau.
funktioniert. Ja.
Das war die
Die
halbe
halbe
Lektion.
Lektion,
Das war die halbe
okay.
Lektion, genau.
Gut, aber die hat schon sehr viel Input gegeben. Schauen wir mal, was die ganze
genau, es
bringt.
sind, glaube ich, 10 Seiten nur im Buch.
Ah,
Das ist unglaublich,
okay.
ja. Das ist das, was ich so schön an dem Buch finde. Es ist halt so kurz, knackig geschrieben und dabei nicht falsch, dass wir es alle verstehen können, ohne dass wir erst Neurowissenschaften studieren müssen. Der zweite Mythos, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Sie räumt mit dem Mythos des, jetzt muss ich mal gucken, wie es korrekt ausgesprochen wird, Triune Brain Model, also des dreistufigen Gehirnmodells auf. Hast du bestimmt schon mal gehört, Reptiliengehirn, limbisches System und der rationale Teil, die Cortex.
Ja.
Sie räumt damit auf und sagt, das Modell ist historisch interessant, neurobiologisch leider nicht haltbar. Wir haben
Okay.
nicht drei Gehirne, wir haben
Ja.
eins. Es gibt keine lineare Hierarchie von primitiv zu höher. Ist nicht da. Das Gehirn arbeitet mit dynamischen Netzwerken. in den Regionen je nach Kontext und unterschiedlichen Rollen übernehmen. So.
Okay.
Das war's. Ja, aber es ist nicht die Idee, dass wir damit, dass wir auch einen besonders groß entwickelten Kortex zum Beispiel haben oder der präfrontale Kortex, auf den wir ja so stolz sind, dass uns das quasi zu einem höher entwickelten Wesen macht.
Ja, okay. Also ja, also ich bin jetzt gerade deshalb nicht ganz so euphorisch, unter Anführungszeichen, weil, wie soll ich sagen, das für mich auch total logisch erscheint. Also,
Ja.
oder? Also
Genau. Sie sagt, die Größe des Gehirns hat was damit zu tun, wie groß, also einmal wie groß der Körper ist, in dem es wohnt und welche Aufgaben es übernehmen muss. Also mit den Systemkreisen, die es steuert. Ja, und dann kannst du dich vielleicht in der Masterclass daran erinnern, dass es ein Teil, der mir bei mir sehr hängen geblieben ist, auch weil ich die Lecture von Frauke schon ein paar Mal gehört habe, die sagt immer, das Size Matter. Und stellt dann die Gehirnkapazität von Maus und Elefant im Endeffekt gegenüber. Und am Ende des Tages kommen wir immer dabei raus, dass die Größe des Gehirns nicht wichtig ist. Und dann sehen wir ja noch einen Unterschied, zum Beispiel zwischen verwandten Arten, je nachdem, ob die domestiziert gehalten werden oder ob die in freier Wildbahn leben. Denn auch Stress hat einen Einfluss auf die Gehirngröße. Je mehr Stress, desto mehr.
In der Spezies.
In der Spezies, ja.
Ich warte, sag den Satz zu Ende. Je mehr Stress,
desto mehr Masse.
Desto mehr
Wildpferde
Masse.
Haben ein größeres Hirn als Hauspferde. Und jetzt
warum, weißt du das?
Ich weiß nicht, ob ich das richtig zitiere, aber ich glaube, also jetzt hier nächsten Satz so ein bisschen unter, vielleicht nochmal nachgoogeln, aber dass die Cortisolausschüttung damit was zu tun hat.
Okay. Ja.
Ne?
Macht auch
und jetzt
Sinn.
Sind wir, genau, macht auch total Sinn. Und jetzt sind wir uns einig darüber, dass Hauspferde relativ selten vor Tigern flüchten müssen oder Alligatoren. In freier Wildbahn kann das schon mal passieren. Also
Ja.
haben wir einen höheren Status von Alertness.
Ja.
Ja, das bedeutet aber nicht, dass Hauspferde dümmer sind.
Genau. Weil wir das ja vorher gehört haben, dass wir nicht drei Gehirne haben, sondern eins.
Genau. Ja, bedeutet jetzt auch nicht, dass Pferde dümmer sind als Menschen, sondern nur, dass sie auf eine andere Umwelt angepasst sind. Und wenn wir denen jetzt so Aufgaben geben, also was Pferde ja ganz hervorragend können, sind zum Beispiel Angreifer auf bis zu 4 Kilometern Entfernung, sowohl mit den Tasthaaren als auch olfaktorisch, also mit Nase, vor allem mit der Nase zu ja, orten. Das klappt bei den meisten von uns Menschen jetzt nicht so gut.
Ja, nicht mal auf 4 Meter, sage ich jetzt so.
Nee.
Ja.
Wobei auch da müsste man es vielleicht auf den Versuch ankommen lassen. Kürzlich eine ganz spannende Dokumentation über jemanden gesehen, der von einem Bären angegriffen wurde und überlebt hat.
Na
Und der
bitte.
eben von dieser Interozeption gesprochen hat, gesagt hat, er wusste gar nicht, was los ist, aber hat auf einmal eine Veränderung in seinem Körper gespürt, hat gespürt, das
Ja.
Herz schlägt schneller, alles ist hier irgendwie bereit.
Ja.
Und später hat er erst mitgeschnitten, was da eigentlich abgeht.
Ja.
Ja.
Doch, das kann ich mir schon vorstellen, das stimmt schon.
Ja.
Also, dass man irgendwie anfängt, so intuitiv etwas zu spüren oder wahrzunehmen, was man
Genau.
aber nicht orten kann.
Genau. Aber ich glaube, erstmal, was spannend für uns ist, ist, dass diese Aufteilung von Reptilien hier in limbisches Reptilien, ne, so, erstmal in dem Sinne nicht wahr ist und uns vielleicht als Orientierungskarte, um uns um bestimmte Areale zu unterhalten und zu sagen, guck mal, da sitzt das, da sitzt so, das ist schon ja, interessant, um die Kommunikation leichter zu machen. Wir dürfen uns das aber nicht wie so ein Drei-Schicht-System vorstellen.
Ich habe unlängst ein Video gesehen von einem Oktopus, der Klavier spielen gelernt hat.
Nein, wie geil ist das denn?
Ja, es ist, war mega. Auf YouTube googeln, es ist echt krass.
Ja, muss ich mir angucken.
Also, vor allem, er spielt dann wirklich, die spielen dann im Duett. Der Mensch spielt Gitarre und der Oktopus spielt sein Klavier dazu. Großartig, oder?
Großartig, ja. Mythos 2 ist, dass das Gedächtnis als Speicher funktioniert und wir so eine Art, also ne, wie wir uns das auf der Festplatte am
Ja.
Computer vorstellen, dass da verschiedene Files abgeliefert werden. Barrett sagt allerdings, Erinnerungen werden nicht gespeichert, sondern bei jedem Abruf rekonstruiert durch verschiedene, ja, neuronale und hormonelle Prozesse, die im Gehirn funktionieren. Die Evidenz zeigt uns auch genau das. Ich habe ein Paper gefunden zum Thema Memory Distortion, heißt das, auch von 2011. Ist jetzt nicht ganz alt, ist aber auch nicht ganz neu. Die alle belegen, Erinnern ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, was auch erklärt, warum unsere Erinnerung ja nicht immer der beste Beweis ist.
Ich glaube, das musst du mir jetzt noch ein bisschen genauer erklären. Was ist der aktive Prozess daran?
Der aktive Prozess ist, dass die Erinnerung quasi die Emotionen, die gespeichert wird, also neu hergestellt wird im Gehirn. Deswegen ist sie so fehleranfällig. Das kennst du vielleicht aus dem Krimi.
Ja.
Das kennst du vielleicht aus dem Krimi, wenn da Zeugenvernehmung ist. Dann 20 Leute in der
Ja.
gleichen Situation und haben in der gleichen Situation werden befragt und geben dir 50 verschiedene Beschreibungen ab.
Ja.
Ja, auch da kommt wieder so ein bisschen rein, dass wir einen Teil unserer Erinnerung so rekonstruieren, wie eben unsere Erfahrungen sind.
Wollte ich gerade sagen, ja. Und wahrscheinlich auch ja, erst die Erfahrung, aber wahrscheinlich schon auch die Wahrnehmung, wobei die Wahrnehmung möglicherweise wieder auf den Erfahrungen beruht, oder?
Genau. Und was stimmt, ist, dass wenn wir gewisse Regionen öfter beanspruchen, werden sie eben gestärkt. Dann feuern die mehr. Na, also vielleicht kannst du dich da auch aus den Vorträgen dran erinnern, wie so ein Neuron aussieht mit den Axonen dran. Und die sind dann einfach besser vernetzt.
Was ja aber auch wiederum heißt, dass man andere Regionen trainieren könnte, oder?
Könnte man, ja. Jetzt bin ich nicht ausreichend genug Hirnforscher, um da wirklich was zu sagen, aber.
Ja.
Also ein klassisches Beispiel wäre ja immer, wenn du immer nur mit der rechten Hand schreibst oder immer nur
Ja.
mit der rechten Hand die Zähne putzt, wäre es ganz sinnvoll, auch das mal mit der linken Hand zu probieren, auch um andere Hirnareale zu benutzen. Und das ist ja zum Beispiel was man auch aus der Lernforschung weiß, dass wenn man Unterrichtseinheiten durch Bewegung unterbricht, dass man danach wieder besser lernen kann. Das ist ja was, was hoffentlich mittlerweile in der Schule gemacht wird. Ich weiß nicht ganz genau, aber gerade diese kreuzenden
Ja.
Bewegungen dafür sorgen, dass eben ja alle Gehirnteile wieder besser angesprochen werden. Fand ich ganz spannend. Lektion 3, da geht es wieder um das vorhersagende Gehirn, da wo wir uns vorhin schon so ein kleines bisschen festgequatscht haben. Und da geht es um die Kernidee eben, dass das Gehirn nicht primär auf äußere Reize reagiert, sondern eben auf die Vorhersage, was wahrscheinlich passieren wird. Und dann korrigiert es sich bei Abweichungen. Auch dazu habe ich spannende Paper gefunden. Ich kann es ja da nicht lassen. Ich muss ja dann immer ein bisschen nachgucken, was es da noch zu gibt. Fand ich ganz spannend. Da geht es zum Beispiel um das Predictive Coding im visuellen Kortex. Das heißt also, auch das, was wir sehen, wird der Vorhersage angepasst. Zum Teil. In ihrem Beispiel gibt sie ein ziemlich erschreckendes, in ihrem Buch gibt sie ein ziemlich erschreckendes Beispiel, was tatsächlich passiert ist. Da geht es um einen Soldaten, der im Krieg ist mit seiner Einheit, ich weiß gar nicht mehr in welchem, und sein Auftrag ist, Guerillakämpfer einzusammeln und dafür zu sorgen, dass sie niemanden umbringen. Grundsätzlich eine schöne Idee. Und eines Morgens steht er draußen und trainiert, wäscht sich, irgendwie so eine ganz normale Standardsituation, und hat auf einmal High Alert hoch und sieht eine Reihe von Guerillakämpfern auf sich zukommen. Zückt seine
Ich ahne.
seine Maschinenpistole und in dem Moment kommt ein Kollege von ihm von hinten, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, nimm sie runter, guck nochmal. Das macht er, er nimmt sie runter, guckt nochmal, ist in dem Moment durch die Koregulation von seinem Kollegen schon runtergefahren, also auch nicht mehr so, ne, High Alertness, guckt nochmal hin und sieht einen 10-jährigen Jungen mit einer Herde
Wahnsinn.
Kühen.
Na Wahnsinn.
Ja, und macht sich 20 Jahre später noch darüber Vorwürfe, dass er fast einen ziemlich großen Fehler gemacht hat.
Ja.
Wenn wir uns die Neurowissenschaften angucken, dann verstehen wir ganz genau,
Ja.
warum das passieren
Ja.
kann.
Aber glaubst du, hat das gerade in diesem sehr dramatischen Beispiel auch damit zu tun, dass die eben das Alert-System sehr hoch sein muss? Wir reden
Absolut.
hier von
Predictive
Krieg.
Processing.
Ja.
Dein Gehirn tut alles, um dich am Leben zu halten. Klar.
Ja.
Ja? Aber diese Reihe Soldaten, die er da gesehen hat, die gab es eben gar nicht. Das
Die
war eine
gab es
Herde
eben
Kühe.
nicht. Nein, nein, nein,
Genau.
klar.
Genau. Ja.
Aber das Hirn hat gelernt, dass es sie geben könnte oder ist so trainiert worden.
Genau. Ist auf Vorsicht, ist auf ab 8. Du hast ein hohes Stresslevel. Jetzt sind die wenigsten glücklicherweise von uns im Krieg.
Ja.
Ja, sondern zu Hause auf dem Sofa. Und trotzdem betrifft uns das in der ein oder anderen Situation. Was fällt denn dir dazu ein?
Mir fällt jetzt ein ganz ein wieder ein Alert-Beispiel ein, ja. Aber das hat, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Gott sei Dank nicht so viele Leute betrifft, aber ich denke mir, wenn bei dir einmal eingebrochen worden ist, würdest du wahrscheinlich
Ja.
Geräusche, Situationen anders interpretieren, wie jetzt bei jemandem, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und da sind wir wieder bei dem Erfahrungslernen, oder? Oder dass das Gehirn das abspeichert.
Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, es gibt noch auch ziemlich viele sehr unspektakuläre.
Ja, geh mal aufs Unspektakuläre,
Ja,
ja.
das ist eigentlich so mein Punkt. Also ich glaube, es gibt ziemlich viele sehr unspektakuläre Beispiele. Was wäre denn so ein ganz unspektakuläres Beispiel? Mein Schwiegervater zum Beispiel hat er ist ein sehr, sehr talentierter Künstler und Handwerker, der baut so Holzschnitzgeschichten und hat wirklich klein, so groß, so einen halben Quadratmeter groß, einen Elch gebaut und in den Garten gestellt. Jetzt wohnen wir hier auf einer Strecke, die relativ einsam ist und wo Elche, die die Straße kreuzen, natürlich eine echte Gefahr sind. Das erste Jahr, als das Ding da stand, haben wir jeden Tag die Reifen von den Nachbarn quietschen hören, weil die dafür gebremst haben.
Und das sind bei den visuellen Reizen wieder, genau, weil du gesagt
Genau,
hast, ja.
Predictive Processing der visuellen Reize. Also völlig, ja, eigentlich völlig unspektakulär. Jetzt wissen alle, dass das Ding da steht, da bremst keiner mehr. Ich hoffe, an der Stelle wird niemals ein
Ich
Elch
wollte gerade sagen,
tatsächlich, genau.
weil, oh
Das
Mann, ja, das wäre blöd, ja.
wäre blöd. Genau, jetzt haben wir nämlich gelernt schon,
Dass
das
das
ist
was
nicht echt,
anderes
das ist
ist.
nur ganz genau. Ja, aber das ist auch wahr für andere Situationen und da muss es gar nicht um die visuelle Verarbeitung gehen, sondern auch um das, was wir aus der Situation erwarten.
Ja.
Der will mich nur ärgern.
Ja, genau.
Ja, der macht sowieso wieder Quatsch. Also auch wenn es um unsere Pferde geht, das Gespräch könnten wir jetzt auch über unsere Partner. Der hat bestimmt
Ja.
wieder die Milch ausgetrunken. Das
Ja,
war ich
ja,
heute
ja.
Morgen selber und habe mir die in den Kaffee geschüttet. Ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern.
Ja. Ich verstehe
Ja, aber
total,
im
was du
ersten
meinst, ja.
Moment gehen wir direkt so zack hoch.
Und zum Teil, da sind wir wieder auch dann, dass wir uns selber die Zukunft dann konstruieren, weil dadurch entstehen dann wieder selbsterfüllende Prophezeiungen.
Genau. Genau. Und bestätigen uns dadurch wieder selber in der negativen
Richtig,
Wahrnehmung
genau,
und so weiter und so weiter.
ja.
Wilde Nummer.
Spannend. Ja, sehr.
Wilde Nummer, ja, finde ich nämlich auch.
Sehr.
Dann geht es in 4 und 5, geht es ganz grundsätzlich um das Thema Körper, Emotion, Konstruktion. Und Ja, als Emotionsforscherin sagt sie eben, besteht sie auf dem Punkt von, dass Emotionen nicht alleine im Kopf entsteht, sondern es geht eben um diese Interozeption. Die Körperwahrnehmung auch von innen nach außen ist zentral für die emotionale Verarbeitung. Und die Emotion an sich ist dann erstmal nur ein kategorisierter Zustand. So, das ist so, ne, wenn wir das öfters erlebt haben, und wir sehen ja da auch zum Beispiel, da erzähle ich jetzt eher aus der Erfahrung als Mutter, die mir aber tatsächlich sehr hilft beim Umgang auch mit Schülern oder Kunden und auch mit aus der Erfahrung als systemischer Coach, dass es uns hilft, über das Thema Emotionsregulation nachzudenken im Sinne von Emotionen sind Botschaften an uns, an unseren Körper, keine fest verdrahteten Module, aus denen wir auch nicht rauskommen. Ja, oder wo wir dann in unserer Wut irgendwie was zerstören müssen oder so. Also, das ist jetzt gerade der Zwerg ist 5. Das ist ein Thema, was wir jetzt hier zu Hause gerade ganz, was heißt akut haben, aber was einfach, da kommen jetzt immer mehr Emotionen bei ihr. Und im Moment müssen wir üben, sicher wütend zu sein. Ja, also dass ich ihr vermitteln darf, ist total in Ordnung, wenn du es blöd findest, auch total in Ordnung, wenn du wütend darüber bist, was nicht in Ordnung ist, ist jemand anders weh zu tun, was nicht in Ordnung ist, ist was kaputt zu machen. Und trotzdem müssen wir einen Weg finden, wie wir diese Wut eben auch ausdrücken können. Und meine Tochter ist ziemlich smart, die ist dann im ersten Moment erstmal richtig wütend und dann 5 Minuten später sagt sie, Mama, es sind überall Einhörner, die hoch und runter galoppieren in meinem Bauch.
Milch. Süß.
Ja, aber da ist sie
Ach.
eigentlich schon ganz gut in der Interozeption und sagt also schon ganz gut, mein Bauch, mein
Ja.
Verdauungssystem zieht sich
Ja.
zusammen.
Ja.
Ich habe ein erhöhtes Stresslevel
Ja. Ja.
und ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll.
Absolut. Absolut.
Was daran spannend ist, ist, dass es im Gehirn ja eigentlich kein eindeutiges, wir glauben ja immer ganz gerne, es ist das limbische System, aber es gibt keine eindeutigen Emotionszentren im Gehirn. Wird ein bisschen kritisch diskutiert auch. Entschuldigung. Ob man jetzt vollständig abkehren sollte von Basisemotionen. Ja, das sehen viele Leute eben auch, viele kluge Köpfe, sehr kritisch. Trotzdem finde ich den Gedanken erstmal spannend.
Total. Total, aber die Idee, dass Emotionen ja auch im Körper verankert sind, die ist ja nicht neu, oder?
Die ist nicht neu. Die ist absolut
Nee.
nicht neu. Da gibt's ja ziemlich viel zu mittlerweile, aber
Ja.
je nachdem, in welches Fach du guckst, hört man immer
Ja.
noch andere Versionen der Geschichte.
Ja. Aber ich glaube, das kennt jeder von uns aus eigener Erfahrung, ja. Also, wie sehr das Herz wehtun kann bei Trauer, haben wir sicher alle schon mal erfahren, ja. Oder so, wie es deine Tochter gesagt hat, da galoppieren Einhörner. Ich finde es ja lieb, dass sie die Wut mit den Einhörnern, ist einfach total süß, oder? Aber was auch immer da im Bauch herumgaloppiert, ja. Also das kennt, glaube ich, jeder von uns total, ja. Also dass jetzt die Emotion rein im Kopf entsteht. Ja.
Genau. Die gute Nachricht daran ist, wir sind in unseren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert.
Ja, das finde ich auch sehr gut, ja.
Ja, sondern erstmal ist es eine Nachricht und dann können wir eben, hat aber auch wieder, also diese Interrezeption hat dann entsprechend auch wieder natürlich einen Einfluss auf die ganzen Allostase, diese ganzen Systeme,
Klar.
die reguliert werden. Das hören wir an Leaves Ausdruck von da galoppieren Einhörner. Das macht also was mit ihrem Bauch, mit ihrem Verdauungstrakt, dann auch mit ihrem Herzschlag. Sie ist sehr aufgeregt. Wir wissen jetzt aus der Forschung, nicht aus der Beschreibung meiner Tochter, aber aus der Forschung, dass das wieder was mit direkten Einfluss darauf hat, wie wir sehen, wie wir hören, auch auf welcher Frequenz wir sehen und hören. Hat natürlich wieder direkten Einfluss auch auf unser Nervensystem und wie wir die Umwelt dann wahrnehmen.
Genau.
Ja, und ich glaube, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir das nicht, wie wir das erleben, dass das nichts mit hundertprozentiger Wahrheit
Ja.
zu tun hat.
Ja, das ist, glaube ich, die Kernbotschaft aus dem Ganzen.
Ja.
Ja, aber das zieht sich aber eigentlich schon von Kapitel 1 bis hierher durch.
Genau. Das ist gut aufgebaut, würde ich sagen.
Voll.
Ja. Genau.
Oder sind wir schon fast philosophisch? Was ist Wahrheit?
Ja, richtig. Was ist Wahrheit, ne? Also die Umwelt, die du wahrnimmst, wie wahr ist die?
Ja,
Wahr
voll.
genug, damit du überlebst.
Ja, um
Ja.
das, und letztendlich geht es um das, ja.
Ja, genau.
Aber das ist auch irgendwie total logisch, weil das ist eigentlich, warte mal kurz, jetzt bin ich.
Ja.
Es geht. Bin schon wieder hier.
Yeah.
Ja, das ist ja letztendlich das, warum wir, um was es letztendlich geht bei uns im Leben, ums Überleben. Spannend.
Ganz genau.
Bei 5, glaube ich, oder?
Ja, wir haben jetzt noch 6 und 7 und dann ist
Ja.
das kleine süße Büchlein tatsächlich auch schon fertig und trotzdem hat es mega viel Inhalt.
Ja, es ist bis jetzt schon total viel Inhalt.
Ja, krass. Da geht es also um
Voll.
soziale Realität, das eigene Selbst und die Freiheit.
Bei Kapitel 6 oder bei Kapitel 7? Oder du
So ein
sitzt gerade
bisschen
zusammen?
quer, ist so ein bisschen quer geschnitten. Du musst immer daran denken, du sprichst mit einer begeisterten Leserin.
Ja,
Meine
naja,
Kompetenz in
klar. Vor
Hirnforschung ist
allem,
eingeschränkt.
man muss ja auch dazu sagen, gerade in diesen Kapiteln, die werden auch ineinander greifen, denke
Ja,
ich mir.
genau. Die
Ganz, ganz
greifen, also du
wenig.
hast es ja gehört, die bauen alle aufeinander auf.
Ja.
Die greifen ineinander. Und ich habe jetzt mein Bestes getan, eine ganz gute Struktur für uns zu finden. Aber so ganz genau abgrenzen, da
Kannst du es
bin ich
nicht, ja.
jenseits meiner Kompetenz, würde ich sagen.
Aber wir haben den roten Faden schon durch. Also das ist
Genau.
schon mal gut. Okay, jetzt bin ich gespannt, was noch Kapitel 6 und 7 sagen.
Genau, das Interessante dabei ist, und deswegen greift das auch so stark ineinander, weil es uns ja immer sehr um das eigene Selbst, um das eigene Ego vor allem geht.
Ja.
Ja. Und gerade wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir das Problem der Isolation haben und ja, zu wenig sozialen Kontakte. Und genau deshalb ist das eigentlich interessant. Barrett argumentiert nämlich, die Bedeutung im Sinne von Realität, Umwelt, wie nehmen wir die Realität wahr, entsteht nicht isoliert in deinem eigenen Kopf, sondern zwischen den Gehirnen.
Zwischen den Gehirnen, das heißt zwischen den Gehirnen mit den Leuten,
Mit denen
die
du dich umgibst.
okay.
Da geht es dann um so Themen wie, ich schmeiß das mal kurz hier einfach so rein, wie Koregulation, wie soziales Lernen. Oder auch geteilte Aufmerksamkeit in Gruppen zum Beispiel, in Gruppen oder in Communities zusammen.
Ja.
Sie argumentiert weiter, das bedeutet auch, das Selbst ist kein fixes Objekt, sondern eine laufende Prognose. Und wenn du daran denkst, wer du warst vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, zumindest, ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen übergriffig, wenn ich dir das zuschreibe, aber zumindest, wenn ich an mich denke von vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, habe ich nicht das Gefühl, dass das noch sehr viel mit mir jetzt zu tun hat.
Nein, absolut.
Genau.
Absolut bin ich voll bei dir.
Und das ist im Endeffekt the line of thread, der rote Faden, den sie argumentiert. Man sagt, es ist ein laufender Optimierungsprozess, sich an die Umwelt anzupassen und das sind fundamentale Lernmechanismen, die da quasi die ganze Zeit abgehen. Ja, du hast die Vorhersage, deines Gehirns, wird die bestätigt, ja oder nein? Und dann eben über den sozialen Kontext. Der Kollege, der die Hand auf die Schulter legt und sagt, ist nicht so schlimm. Dein Freund, der dich in den Arm nimmt und sagt, ist nicht so wild, wie du gerade siehst. Mein Mann, der mich in den Arm nimmt und sagt, Schatz, wann hast du das letzte Mal was gegessen? Wodurch wir lernen und wodurch wir ja uns weiterentwickeln und die zukünftigen Prognosen, die kommen, optimieren.
Auch hier geht es wieder um die Zukunft und die Prognose.
Wäre ja schön, wenn wir überleben, nicht wahr?
Absolut, in unserem sozialen System.
Ja, ganz genau. Finde ich ganz spannend. Ich habe ja gerade im Podcast, was heißt gerade jetzt vor ein paar Monaten, die Emotionsserie gemacht zum Thema
Ja.
Emotionen von Pferden. Ich hätte mir fast gewünscht, ich hätte das Buch vorher gelesen, hätte ich den einen oder anderen Punkt noch mal anders diskutieren können. Habe ich aber nicht. Muss ich das nehmen, was ich da
Ja.
schon konnte? Die laufende
Absolut.
Prognose, die war nicht so gut.
Ah! Oh Mann.
Was ich da aber spannend fand, war, dass ich über Paper gestolpert bin, wo es um diese sogenannte Koregulation und die Fähigkeit der Koregulation geht, die ja zwischen Pferden und Pferden, Menschen und Menschen, aber eben auch Menschen und Pferden belegt ist. Das ist ja jetzt eigentlich Old News, das kennen wir alle. Das,
Ja.
was ich cool dabei fand, war, dass ich auch ein Paper gefunden habe, haben wir auch im Newsletter damals rumgeschickt, war, dass ich auch ein Paper damals rumgeschickt hatte zum Thema Koregulation, wo eben ganz deutlich der Kontext nochmal untersucht wurde. Sprich, hast du einen Menschen neben dir, den du gerne magst, als Pferd? Ja? Haben wir einen positiven Effekt über die Koregulation? Der Herzschlag Entspannung, der Herzschlag geht runter. Heart Rate Variability, schwieriges Wort. Herzschlag geht runter, passt sich an. Wenn du den neben dir jetzt nicht so nett findest und denkst, es ist ein Arschloch, hat es eben auch den anderen Effekt. Wir erinnern uns daran, eigentlich sind wir ja Reiter hier in dem Club. Es ist ja so eins der Themen, das sich immer wieder durchzieht. Die Zeit, die wir in Beziehung investieren, kann nicht zu viel sein. Ja.
Absolut.
Und aus deiner Beobachtung, aus meiner Beobachtung, gibt es ja immer wieder diese Beobachtung, dass Pferde mit verschiedenen Menschen anders reagieren
Ja.
und auch unter verschiedenen Reitern anders reagieren, was gar nicht immer unbedingt was mit der reiterlichen Fähigkeit zu tun hat, sondern ich würde jetzt mal den Punkt diskutieren oder dafür ja, da so ein bisschen kämpferisch vorstehen und sagen, vielleicht hat das was damit zu tun, wie gut die den riechen können.
Kann durchaus sein. Das kann wirklich durchaus sein.
Ja, ich habe bei meinem Despino damals, jetzt ist er ja alt und gesetzt, aber es gab Phasen, da hatte ich mal die gute Idee, ich bräuchte eine Reitbeteiligung. Das hat nicht so gut geklappt, weil mein Pferd teilweise im Schritt schon durchgegangen ist. Und wenn ich ihn jetzt sehe mit meinem, er hat ja eine neue Lebensaufgabe, er ist jetzt Kinderreitlehrer geworden.
Ja.
Mit wie
Ja.
viel Stolz er das macht und mit wie viel Laissez-faire. Natürlich ist er 20 Jahre älter, aber ich glaube, wenn ich da jetzt hier irgendeinen x-beliebigen Praktikanten draufsetzen würde, fände er das immer noch kacke.
Ja.
Meine Tochter hingegen findet er großartig. Außer liebe Mörchen und Einhornspray will die nicht viel von ihm. Sie nimmt ihn als ihren Lehrer total ernst und würdigt ihn mit dem notwendigen Respekt. Und dann sagt er, den Zweck kriegen wir auch noch groß.
Ach, süß.
So.
Ach, süß. Ja.
Legt mir den Kopf auf die Schulter und sagt, wir haben schon so viel erlebt, das kriegen wir hin.
Das kriegen wir auch noch hin. Ach, wie süß ist das
Und ich
denn?
glaube, das sind sicherlich Beobachtungen, die du wahrscheinlich auch, ja.
Die kenne ich natürlich auch, ja klar. Also das erkennt man doch sehr, sehr oft, dass ein Pferd ganz anders reagiert mit den unterschiedlichsten Menschen. Also das geht ja schon los beim von der Koppel holen, ja, oder auf die Koppel führen. Wie geht es einem zu oder nicht? Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel auch mit Sympathie zu tun hat. Oder wie du sagst, mit der Beziehung und dem riechen können. Ja. Da geht es nicht um Skills, da geht es um die Beziehung.
Ja.
Und das ist eigentlich total schön.
Finde ich auch.
Ja, das ist
Finde ich.
total schön. Und ich bin voll bei dir, dass es ganz, ganz wichtig ist, sehr, sehr viel in diese Beziehungsarbeit. Ich will jetzt gar nicht sagen, zu investieren, weil es sollte kein Investieren sein. Es ist einfach die Basis. Es ist wunderschön, diese Beziehung zu erleben und aufzubauen und da hineinzuspüren und auch zu schauen, wie matchen wir oder wer bist du überhaupt, ja?
Und das ist ja, genau, das ist ja auch eigentlich schön, dass wir das hier so, jetzt sind wir am Ende des Buchs angekommen. Und das ist ja eigentlich auch genau dein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst. Du immer sagst so, wie erleben wir die Zeit miteinander
Voll.
zusammen? Auf welcher Ebene können wir uns begegnen?
Voll. Voll. Und es ist auch ein wunderschöner, positiver Gedanke und auch Abschluss dieses Buchs, wenn man das jetzt so sagen kann. Also ich nehme mir mit, dass es sehr, sehr viel darum geht, es geht ums Jetzt, aber es geht auch um das Morgen. Es geht darum, dass man qualitative Zeit miteinander verbringt.
Ja.
Es geht darum, dass man nicht nur sich auf das Negative
Ja.
fokussiert, sondern auch dem Positiven sehr, sehr viel Raum gibt. Und das müssen nicht, es muss keine Rocket Science sein, im Gegenteil, ja. Es sind Qualitätsmomente und die tun uns gut, aber auch unserer Umgebung und unseren Pferden. Das finde ich total schön. Und es gibt einem auch ein bisschen wieder, wie soll man das sagen? Für mich fühlt sich das sehr selbstwirksam an.
Finde ich auch, ja. Ist
Wir
es.
können das selber gestalten, auch wenn wir manchmal in sehr turbulenten Zeiten sind. Und das sind wir oft. Ja. Trotz allem ist es eine Sichtweise auch. Und das ist doch super schön.
Ja, genau. Was haben wir heute mitgenommen? Ziemlich viel, würde ich sagen. Ja, aber wenn wir das am
Ja.
Ende nochmal zusammenfassen, können wir sagen, Verhalten ist Regulation. Lernen ist sicherlich zum Teil auch körperlich oder zu einem großen Teil körperlich eingebettet. Kontext schlicht Technik. Ganz wichtiger Punkt. Wiederholung ist notwendig, um Dinge zu erlernen, um Abläufe zu erinnern, aber vor allem eben auch Druck reduziert Lernfähigkeit und so wie du gerade gesagt hast, der soziale Kontext ist wichtig. Und wir haben einen ziemlich hohen Grad an Selbstwirksamkeit. Finde ich auch nochmal einen schönen Gedanken, auch wenn wir jetzt nochmal dahin zurückgehen, was wir die letzten Monate so im Campus besprochen haben, auch was die Malit nochmal Schönes zum Thema Stressregulation berichtet hat. Wie können wir Selbstwirksamkeit vor allem auch für unsere Pferde schaffen? Und in dem Kontext, wenn wir den Pferden erlauben, selbstwirksam zu sein, die Wahrnehmung unserer Pferde dann ja offensichtlich so viel positiver gestalten.
Das wäre ein schöner Gedanke für 2026.
Finde ich nämlich auch. Und ja, das haben wir ganz gut. Ja, ich finde, das ist so ein ganz guter Startpunkt für
Finde
das
ich auch.
Jahr. Und jetzt können wir uns alle mal überlegen, was wir davon in 2026 umsetzen wollen. Was ich nämlich so gar nicht wollte, ist so ein Coaching, Mindset, weißt
Ja,
du?
weiß ich
War
schon.
großer Suppe. Nee, finde ich, ist nicht so meins. Aber ich finde es immer schön, wenn wir mit Evidenz unterlegen können, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist.
Absolut. Absolut.
In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Insights in dieses Buch. Ich bin sicher, du gibst den Link noch in die Shownotes.
Auf jeden Fall. Auf
Mega.
jeden Fall. Wir werden die Links in die Shownotes tun und werden auch die eine oder andere Studie per Newsletter wieder rausschicken. Auch den Link zu der Internetseite von dem Buch kann man mal reingucken. Ich würde auf jeden Fall sagen, für alle, die sich für Evidenz und so interessieren und aber auch eben die Realität, in der wir leben, gestalten möchten, ist das sicherlich ein sehr cooles kleines Büchlein. Ich bin Fan, ich würde es weiterempfehlen.
Wunderbar. Schön. Danke,
Ich
Selina.
danke dir, hab's gut, bis bald.
Bis dann.